Ich habe sehr viele Erlebnisse mit Menschen und Menschen stellen sehr viele Fragen und Menschen behaupten auch sehr viele Dinge, die ich dann annehme und daraus entsteht für mich ein Thema. Ein Thema, den ich dann meist biblisch versuche aufzuarbeiten. Da kam zum Beispiel einer zu mir und sagte, ich glaube nur das, was ich sehe. Ist das schon mal euch begegnet? Dass jemand sagte, ich glaube nur das, was ich sehe. Und wenn wir dann diesen Satz hören, dann kommen unsere ganzen Argumente. Wir fahren unsere ganzen Kanonen auf und bringen die Argumente, dass das so nicht vielleicht stimmen kann. Aber dieser junge Mann sagte dann zu mir schließlich, du redest immer von Gott, beweise mir, dass es Gott gibt. Ist dir das schon mal begegnet? Beweise mir, dass es Gott gibt. Ich überlegte ein wenig und dann sagte ich, beweise mir, dass es Gott nicht gibt. Das war die einzige vernünftige Antwort, die ich geben konnte. Und dann hat er mich angeschaut und hat festgestellt, wir haben festgestellt, es steht 50 zu 50. Und es ist oft so, im Leben steht es 50-50. Aber wie kommt das, dass gläubige Christen sagen, ihn gibt es, er ist da und es klingt und es tönt aus ihrem Munde, als wären es 100%. Wie kommen Menschen von 50% zu 100% absoluter Überzeugung? Heute im Zeitalter der Technik sagen die Menschen doch so, das, was ich sehe, muss ich nicht beweisen. Ist es richtig so? Wenn ich sage, ich stehe vor euch 1,70 Meter groß, auf Nacht 1,68 Meter, weil ich ein bisschen kleiner werde bis zum Nacht, dann brauche ich das nicht beweisen. Oder? Ihr seht mich. Und ihr braucht auch das nicht glauben, weil ihr mich seht. Und heute sagen die Menschen eben, das, was ich sehe, braucht niemand zu beweisen und ich brauche das auch nicht zu glauben, es ist so. Und wie ist das bei Christen? Wie werden bei Christen die 50%, 100%, dieser Wunsch, dass Gott endlich Realität ist, nicht nur Worte, die man glaubt, weil der eine oder der andere sagt, und genau dieser Wunsch, dass man Gott sehen möchte, ist ein sehr alter Wunsch. Ist ein biblischer Wunsch. Ich möchte euch da einen vorstellen aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Schlag mal mit mir auf. Wir werden da auch diesen Wunsch begegnen. In Johannes Kapitel 14 lest ihr die ersten Verse, diese wunderbaren Verse, wo es heißt, euer Herz erschrecke nicht. Johannes 14, Abvers 1. Glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen, euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, spricht Thomas zu ihm her. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn, habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Der Philippus hat wahrscheinlich nichts verstanden. Vers 7 steht, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und dann sagt er, du redest so viel vom Vater. Du redest so viel von Gott. Zeige uns endlich den Vater. Und es passt. Dieser Wunsch, Gott zu sehen, dass niemand beweisen muss. Und Jesus sagt noch einmal, dann in Vers 8 und Vers 9, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Und das war für mich damals, als ich vom Islam zum Christentum konvertiert bin, der Schlüssel. Ich wusste nicht, wie Gott ist. Ich wusste etwas von Allah. Viele Menschen wissen etwas von Gott. Viele Moslems wissen von Allah. Und viele Menschen wissen irgendetwas über ein höheres Wesen. Aber sie wissen nicht, wie Gott ist. Und das ist der Schlüssel hier. Der Schlüssel ist, wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann wissen wir, wie Gott ist. Das ist der Schlüssel. Menschen, die Jesus nicht anschauen, wissen nicht, wie Gott ist und kennen ihn auch nicht. Das ist ein großes Problem. Also wie offenbart sich Gott? Wie zeigt sich Gott? Und die Bibel argumentiert sehr logisch. Zum Beispiel Römer Kapitel 1. Schlag mal mit mir auf. Römer Kapitel 1. Dort Vers 20. Römer 1, Vers 20. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, Römer, der Apostel Paulus argumentiert, schaut in die Natur, schaut in die Schöpfung und ihr müsstet erkennen, wenn ihr es wahrnehmen wollt, dass Gott alles gemacht hat. Das heißt, Gott offenbart sich durch die Natur. Wir schauen in die Natur und sagen, er hat das gemacht. Das ist das Argument Werk, Werkmeister. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie ist dieses Podium entstanden? Dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, durch einen Schreiner. Der hat das entworfen, überlegt, nachgedacht. Aber wenn ich aber euch eine Geschichte erzählen würde, wie ich glaube, dass dieses Podium entstanden ist, und verzeiht mir, wenn ich ein bisschen überziehe jetzt in meinen Formulierungen, das war vor vielleicht 20 Jahren. Dann kam ich nach Oertlimat, bin durch den Wald spazieren gegangen, habe ich mich umgesehen und plötzlich sehe ich da so einen Kasten. Ich denke mir, das könnte ein Podium sein, das nehme ich mal mit. Und wie ist da hingekommen, dieser Kasten? Das war vor Jahrmillionen Jahren, 10 Millionen Jahre, sind Bäume umgefallen, ineinander verflochten haben sie sich. Und es gab dann ein Stück weit Hagel, es gab Regen, es gab Schnee. Und die haben sie aneinander gewetzt im Laufe der Jahrmillionen Jahren. Und irgendwann war es so gut poliert. Und ich kam, wie gesagt, nach Jahrmillionen Jahren vorbei und sagte, wow, das könnte ein Podium gut sein in Oertlimat und das nehme ich mal mit. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil die meisten Menschen genau das glauben. Das ist ja das Verrückte. Die sagen, es ist durch Zufall über Jahrhunderte, Millionen und was weiß ich, Jahren entstanden. Und was sagt die Bibel hier in Römer Kapitel 1, Vers 20? Wenn sie es wahrnehmen wollen, dann meinen sie und sehen sie doch Werk, Werkmeister. Ich kann mich erinnern, bei einer Dame, wo ich war, erzählte ich ihr die Geschichte von meiner Uhr. Ich sagte ihr, es war vor vielen Jahren, da saß ich in der Küche und plötzlich gab es einen Stoß, das Fenster wurde aufgerissen, seltsame Teile flogen durchs Fenster rein und bewegten sich ganz komisch in der Luft und drehten sich ganz seltsam. Und ich schaute hin und das Ding kam langsam runter auf den Tisch und dann klick, klack, batsch, bumm und dann sah ich hin, ah, das ist meine Solaruhr. Und seitdem habe ich meine Solaruhr. Die Frau schaute mich an, ob ich vom anderen Mond wäre. Bei solchen Geschichten kann man schon so schauen. Aber zuvor hat sie gesagt, alles ist zufällig über Jahrmillionen Jahre entstanden. Und ich frage euch, wie viel Jahrmillionen Jahre wird es brauchen, dass aus einigen Teilen dieser Uhr plötzlich eine Uhr sein wird? Wie viele? Ich denke an einen anderen Herrn, den habe ich an die Geschichte erzählt, wie die Verkehrsregeln entstanden sind. Das ist auch eine eigene These von mir. Es war eine Zeit der Anarchie, der Gesetzlosigkeit. Es gab keine Ordnung im Straßenverkehr, wie damals in Istanbul, wo ihr wart. Die Hupe regierte die Welt. Keine Ordnung, jeder fuhr, wie er wollte, wie schnell er wollte. Ganz weit weg von Schweizer Verhältnissen. Und plötzlich, ich fuhr eines Tages durch die Gegend, es donnerte, es blitzte und es gab einen Blitz und eine Riesenstange schoss vom Himmel runter, boing, blieb in der Erde stecken. Und ich schaute die Stange an, was ist das für eine Stange? Und oben auf der Stange sah ich so leuchten, so rot, orange, grün, die blinkten hin und her, dauernd. Ich stand davor und sagte, ja, bei Rot werden wir weiterfahren. Nein, umgekehrt. Bei Rot werden wir stehen, bei Orange Vorsicht und bei Grün werden wir fahren. Und so sind die Verkehrsregeln entstanden. Dieser Herr schaute mich an. Und aber er entdeckte dann gleichzeitig, was für ein Unsinn er glaubt. Wie sind Verkehrsregeln entstanden? Wie denn? Da waren Menschen da, kluge Menschen, die nachgedacht haben. In Europa haben sie sehr stark mit der rechten Seite nachgedacht, deshalb fahren sie auf der rechten Seite. Das ist eine kleine These von mir. In England mit der linken Seite, so fahren sie auf der linken Seite. Menschen, die überlegt haben, nachgedacht haben, wie wir eine Ordnung bekommen in den Chaos. Und so sind Gebote, Gesetze und Ordnungen entstanden, die Verkehrsregeln. Können Verkehrsregeln, Gesetzmäßigkeiten einfach so entstehen? Das wäre schön, die Politiker würden sich freuen. Es entsteht nicht einfach so. Können Naturgesetze einfach so entstehen? Ein absoluter Unsinn, der das glaubt. Und wir sagen, zu dem höheren Wesen oder zu dem Wesen, der nachgedacht hat, über die Gesetze nachgesonnen hat, sagen wir Gott. Wo ein Werk, da ein Werkmeister. Johannes Calvin, dieser Schweizer Reformator, sagte schon, in der Natur zeigt Gott seine Hände. Das heißt, Gott sagt zu den Menschen auf der ganzen Welt, schaut in die Schöpfung, schaltet euren Grips ein und denkt ein wenig nach. Wo ein Werk, da ein Werkmeister. Es ist so. Es ist unmöglich zu glauben, dass wir aus einer kleinen Pfütze von Dreck entstanden sind, aus einer Kleinzelle, Einzeller, ein Mehrzeller und dann sowas Ähnliches wie eine Ratte, eine Maus und dann so ein Hündchen, so ein Äffchen und irgendwann wurden wir Mensch. Das ist eigentlich der glatte Wahnsinn und total unlogisch. Total. Wo ein Werk, da ein Werkmeister. Aber Johannes Calvin sagte, in der Natur zeigt Gott seine Hände. Wir wissen also, es gibt ein höheres Wesen, der alles geschaffen hat. Aber wie ist er? Wie denkt er? Wie fühlt er? Und Johannes Calvin sagte, in der Natur zeigt Gott seine Hände und in Jesus sein Herz. Da sind wir wieder bei dem Schlüssel. Woher erfahren wir über Jesus? Gehen wir nach draußen unter einem Baum und sagen, Herr Jesus, wer bist du? Und plötzlich erwarten wir, dass der Baum wackelt, vielleicht ein Apfel runterfällt auf den Kopf oder was immer. Und erfahren dann, wie Jesus ist. Woher erfahren wir von Jesus? Von der Bibel, oder? Das ist doch die Quelle. Das heißt, wir müssen zum Wort Gottes kommen und anschauen, wie Jesus ist. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir in die Bibel reingucken. Viele Menschen, ich sagte diesen Satz schon mal, wissen nicht, wie Gott ist, weil sie nicht wissen, wie Jesus ist, weil sie nicht reingucken. So fair müssten die Menschen sein, dass sie sagen, zumindest schaue ich mal rein. Was steht geschrieben über Jesus? Und genau das ist die Beschreibung, wie Gott ist. Ein ganz einfacher Schlüssel. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, diesen Schlüssel anzuwenden. Jeder. Nur sie müssen sich darauf einlassen, da reinzugucken. Und so fair sollte der Mensch sein. Die Bibel, nicht sehr begehrt, nicht sehr geliebt, manchmal heiß umkämpft, in die Ecke gedrängt, aber das ist der Schlüssel. In Sure, jetzt zitiere ich sogar einen Korantext, in Sure Kapitel 10, Vers 95 heißt es, es gibt unter den Christen Menschen, die werden als die Menschen des Buches genannt. Stellt euch mal vor, die in die Schriften, Tora, Psalmen und Propheten und Evangelien reingucken, die es ernst nehmen. Ein schöner Ausdruck, Volk des Buches, Mensch des Buches. Und Gott möge schenken, dass wir einfach auch dieses Volk des Buches sind, dass wir reingucken in die Schrift. Aber in der Bevölkerung ist dieses Wort nicht sehr beliebt. Es war so gegen 18 Uhr. Wir waren gerade umgezogen, nicht hier, sondern in Deutschland. Dann erzählte die Schwiegermutter, die ist ja da, man kann sie hier fragen. Ich habe eine Arbeitskollegin, die verkauft einen Schrank. Etwas Gebrauchtes zu kaufen ist billiger als etwas Neues. Und sie sagte, ja, ich rufe mal bei der Arbeitskollegen an und dann können wir hinfahren und darüber verhandeln, ob wir diesen gebrauchten Schrank kaufen. Ich bin ein Orientaler, einer, der gut verhandeln kann, sagt man mir nach. Und meine Schwiegermutter ist viel schlimmer, die ist also wirklich in Verhandeln wie ein Jud. Ja? Und ich dachte mir, wenn sie hingeht oder wenn ich hingehe, dann wird es super, super klappen. Und wir sind dann hingegangen und die Annette war dabei, es war so gegen 6 Uhr sozusagen am frühen Abend. Und zu den Leuten, die wir gegangen sind, sind natürlich echte Bayern, das muss man hier betonen, ja. Und als wir kaum drin waren, sagte der Bayer, magst einen Stammball? Wisst ihr, was ein Stammball ist? Die Indianer würden sagen, es ist Feuerwasser. Das heißt, wenn du schluckst, dann brennt alles. Ja, Feuerwasser. Und ich sagte zu ihm, nein, danke. Was wird ein Bayer fragen, wenn du keinen Stammball magst? Magst ein Bier? Hat er mich gefragt. Und ich sagte, nein, danke. Im Orient beginnt jetzt die kritische Phase. Ab zweimal nein. Das mag man nicht so gerne. Und dann dachte er sich wahrscheinlich, ich bin so ein kulinarischer Typ. Magst einen Wein? Ich habe einen guten Wein, hat er gesagt. Und ich sagte, nein, danke. Hat er ein bisschen überlegt. Ah, du magst einen Kaffee, oder? Magst einen Kaffee? Und dann sagte ich, nein, danke. Im Orient ist da schon wirklich die Schwelle überschritten. Du hast viermal Nein gesagt. Das ist eine Katastrophe. Das geht nicht. Und dann hat er ein bisschen überlegt. Dann sagt er, ah, Schuldige, ich hab's. Du hast deshalb Nein gesagt, weil du Muslim bist, oder? Und ich sagte, nein, der war total enttäuscht. Ja. Fünfmal Nein. Und er war total verwirrt. Selbst ein Bayer kann das nicht verkraften. Dann überlegt er ein wenig, seine Augen arbeiteten, seine Augenbrauen. Ja. Ist das wegen der Bibel? Und ich sagte, ja. Und er hat fast gejubelt. Endlich ein Ja. Fünfmal Nein, einmal Ja. Aber dann legte er los auf Bayerisch. Zu lästern über die Bibel. Mama mia. Habt ihr schon mal einen Bayern gehört, lästern über die Bibel? Ich möchte das gar nicht nachmachen. Ein Gedicht manchmal zum Zuhören, unglaublich. Und dann hat er gesagt, die Bibel ist eine alte Geige, auf Bayerisch natürlich, ja, mit der kann man jede Melodie spielen. Der eine spielt die Melodie, der andere spielt die Melodie. Jeder spielt seine eigene Melodie. Das war eine heftige Kritik. Und er sagte, die Bibel ist genauso wie ein Horoskop, genial geschrieben. Dass sogar Sternzeichen Stier zu Sternzeichen Elefant oder Bär, ich weiß nicht, ob es die gibt, ich habe keine Ahnung, es passt alles perfekt zueinander. Jeder kann seinen Teil rausnehmen, was er braucht. Und er sagte, weg mit der Bibel, hat Menschen Probleme bereitet, er glaubt nicht an die Bibel. Als ich das hörte, sagte ich zu ihm, du, dass du mit der Bibel Probleme hast, das ist nicht mein Problem. Das ist dein Problem. Sag das mal den Leuten. Ihr braucht euch, Geschwister, liebe Freunde, nicht aufregen. Wenn jemand die Bibel angreift, dann sagt ihm ins Gesicht, es ist dein Problem, nicht mein Problem. Guck mal, wie die dann schauen werden. Es ist so. Und als ich das ihm sagte, hat er die Augen aufgerissen. Ha, eigentlich stimmt das. Er hat das Problem doch nicht. Ich. Dann habe ich ihn in seinem Saft ein bisschen schmoren lassen. Als er dann so ein bisschen halb durch war, sagte ich, weißt du, aber eins würde mir leid tun. Schaut er mich an. Kennst du die Geschichte von Galileo Galilei? Ja, sagt er, kenne ich. Und es war gerade das Jahr, wo sich die Kirche bei Galileo Galilei oder bei der Wissenschaft entschuldigt hat, dass sie damals einen Fehler gemacht haben, dass sie ihn verurteilt haben und dann Hausarrest, und er ist dann praktisch in seinem Haus im Gefängnis gestorben. Was hat der Galileo Galilei gesagt? Die Erde ist rund, wir drehen uns um die Sonne. Man sagt dazu das heliozentrische Weltbild. Ja? Wir drehen uns um die Sonne. Und was hat man damals geglaubt? Das geozentrische Weltbild, die Erde ist eine Scheibe und alles dreht sich um die Scheibe. Und da gibt es Leute und Bilder von alten so Kirchen und Büchern, da geht einer bis zum Ende der Erde und steckt seinen Kopf raus. Habt ihr das schon mal gesehen? Weil es eine Scheibe ist. Und die Kirche hat ihn verurteilt. Die Kirche hat gesagt, widerrufe. Und das erste Mal, wissen wir, hat er widerrufen. Aber dann sagt man ihm diesen berühmten Satz nach, was hat er gesagt? Und sie dreht sich doch. Es ist so, wie ich das analysiert habe, so ungefähr. Und dann wurde er wieder zitiert zur Kirche. Und die Kirche hat ihn verdonnert, verurteilt. Er wurde im Hausarrest gehalten bis zum Lebensende. Er ist in seinem Haus gestorben. Er durfte darüber nicht reden. Jetzt frage ich den Bayern, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ist jetzt die Erde rund oder ist sie eine Scheibe? Schaut er mich an, was für eine Frage im 21. Jahrhundert. Natürlich ist die Erde rund. Ja, aber damals hat es niemand geglaubt. Kein Mensch. Die Kirche hat es verhindert. Ja, aber sie war immer schon rund. Am Ende hat es doch gestimmt. Er hat sich den eigenen Satz gesagt. Was machst du, wenn das, was in der Bibel steht, am Ende wahr ist? Was machst du dann? Viele sagen heute, stimmt nicht, Horoskop, Unsinn. Was machst du, wenn es am Ende sich herausstellt, es ist wahr? Und er auf Bayerisch, das gefällt mir, das gefällt mir. Oh, sowas hat er nicht gehört. Und es war 6, 7 Uhr, wie gesagt, früher Abend. Und er hat Fragen gestellt, Fragen gestellt, Fragen gestellt. Und wir schauen auf die Uhr, es war 12:30 nach Mitternacht. Das ist ja kein Problem. Aber wir haben die kleinen Kinder zu Hause gelassen beim Schwiegervater. Und der Schwiegervater hat gesagt, auch wenn die in die Hose machen, ich mache sie nicht sauber. Und als wir dann auf die Uhr geguckt haben, 12:30, war unser Gedanke von uns allen dreien. Der Schwiegervater mit den Kindern. Das wird problematisch. Da sind wir sofort nach Hause gefahren. Und er hat das aber sehr gut gemanagt, muss ich dazu sagen, mit den kleinen Kindern. Und der Mann sagte, dieser Bayer sagte, ich werde jetzt unter Gebet in der Bibel lesen. Und das war Sieg. Unsere Aufgabe in dieser Welt ist, Menschen zum Wort Gottes zu führen, dass sie endlich mal reingucken. Hier ist eine geballte Informationsquelle. Hier bekommen sie genau das, was sie brauchen, um zu erkennen, wie Gott ist. Sie müssen nur eins tun. Sie müssen reingucken, oder? Und das ist unsere Aufgabe. Da sollten wir den Menschen helfen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und in 15,23 Johannes Evangelium sagt er, der Vater und ich bin eins. Wir sind eins. Jetzt haben wir die natürliche Gottesoffenbarung. Gott hat alles geschaffen. Wir schauen in die Natur, Werk, Werkmeister. Wir schauen in die Bibel, wir lernen Jesus kennen. Aber wie erlebt man Jesus? Schlägt ein Blitz ein, bebt die Erde, wackeln die Wände, habe ich Heilgefühle? Was passiert da? Wie werden jetzt die 50% 100%? Jetzt wissen wir, Gott hat alles geschaffen. Jetzt wissen wir, Jesus ist der Schlüssel, um Gott kennenzulernen. Was nun? Wie werden 50% 100%? Und die Antwort ist ganz einfach. Tu einfach das, was er dir sagt. Tu einfach das, was er dir sagt. Erstens, nimm seine Einladung an. Wenn er sagt, komm zu mir. Und wenn er sagt, klopft an, dann klopfe an. Und er sagt, ich werde öffnen. Wenn Menschen sagen, ich kann mit Gott nichts anfangen, dann sage ich ihnen, dann mach doch ein Wagnis. Klopf einfach mal an. Was verlierst du? Was denn? Klopf an und pass auf und schau mal, was passiert. Studiere die Schrift, öffne das Wort, tu einfach das, was er sagt. Sprich mit ihm im Gebet. Wir können zu Gott du sagen. Und wenn wir das tun, werden 50% zu 100%. Und dann wird Folgendes passieren, dass wenn wir Jesus immer anschauen, wird das passieren, was in 2. Korinther 3,18 steht. 2. Korinther 3,18, schlag mal auf. Ein sehr interessantes Wort, ein gutes Bibelwort, eine Herausforderung gleichzeitig. 2. Korinther 3,18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Vater, der der Geist ist. Und wer diesen Text liest, denkt sofort, wenn Jesus wiederkommt, werden wir verwandelt. Aber wenn du den Textzusammenhang beachtest, geht es um die Veränderung, um die Verwandlung hier schon auf dieser Erde. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt. Was wir anschauen, das prägt uns. Wenn wir uns viel mit Jesus beschäftigen, wird es abfärben auf uns. Werden wir Dinge übernehmen von ihm. Es wird uns prägen. Wir haben in der Bibelbetrachtung gehört, Jesus hat gezeigt, wenn man mit dem Vater, wie eng man mit dem Vater zusammenleben kann und verbunden sein kann. Und das können wir auch. So wie Jesus. Viele sind kraftlos. Viele sind fruchtlos. Viele sind gottlos, weil sie mit der Quelle nicht verbunden sind. Das ist der Schlüssel. Wird der Charakter Gottes durch mich wiedergespiegelt? Werde ich den Himmel nachahmen? Das ist die Frage. So wie Jesus den Charakter Gottes vollkommen wiedergab, sollen auch wir als Kinder Gottes den Charakter Gottes widerspiegeln. Und das passiert, wenn du dich mit Jesus beschäftigst. Automatisch. Die Frage ist, beschäftigen wir uns mit Jesus? Da war ein junger Mann, der suchte Arbeit. Er kam jedes Mal zu den Vorstellungsgesprächen zu spät. Er suchte einen Pastor auf und sagte, Pastor, ich komme jedes Mal zu meinen Vorstellungsgesprächen zu spät. Was soll ich tun? Dann sagte der Pastor zu ihm, du musst noch früher aufstehen. Du musst so früh aufstehen, dass du der Erste beim Vorstellungsgespräch bist. Und das tat er. Eines Tages schaffte er das tatsächlich. Er war der Erste, der Chef hat ihn empfangen. Und dann sagte der Chef zu ihm, wissen Sie, Sie haben so eine schlechte Schulausbildung. Nach Ihnen werden Menschen kommen, die werden eine bessere Ausbildung haben als Sie. Ich werde die nehmen, Sie mit Sicherheit nicht. Und er ging enttäuscht wieder raus. Der ging so auf dem Gelände der Firma. Der Chef schaut aus dem Fenster raus. Plötzlich blieb der Mann stehen, bückte sich, hob was auf von der Erde auf, Portemonnaie rausgeholt, reingetan, Portemonnaie wieder in die Tasche. Und das hat der Chef gesehen vom Fenster. Er stürmte gleich raus. Stopp! Halt! Und er lief hin zu dem Mann. Geben Sie mir mein Geld zurück, sagte der Chef. Da sagte der Mann, Entschuldigung, wieso Geld? Sie sollen mir mein Geld, Sie haben auf meinem Gelände das Geld aufgehoben, Sie sollen mir mein Geld geben. Und der Mann sagte, es war kein Geld. Öffnen Sie Ihr Portemonnaie. Und er hat sein Portemonnaie geöffnet. Er nahm einen rostigen Nagel raus. Rostig, krumm. Was ist denn das, sagte der Chef. Was machen Sie denn damit? Ja, mein Vater hat gesagt, es gibt eigentlich nichts Unbrauchbares. Junge, wenn du was findest, zum Beispiel einen rostigen Nagel, nimmst du es mit nach Hause, tust ein bisschen dran klopfen, es wird dann gerade, ein bisschen dran schleifen mit Schleifpapier, tust ein bisschen anpinseln mit einer Farbe, haust du in die Wand rein, da hängst ein schönes Bild hin und niemand weiß, dass das so ein rostiges Ding war. Das hat er dem Chef erzählt. Der Chef kam zum Nachdenken. Also wenn jemand etwas Unbrauchbares, etwas Brauchbares machen kann, morgen 8 Uhr, Sie haben den Job bekommen. Der hat den Job bekommen, weil er etwas Rostiges aufgehoben hat. Das möchte ich jetzt nicht dem Arbeitsministerium empfehlen, dass man so Jobs vermittelt. Ja, kann man auch machen, wäre auch ratsam. Aber die Idee ist sehr interessant. Er nahm so ein rostiges Ding und hat ihn gerade geklopft, ein bisschen angepinselt, das wunderschöne Bild aufgehängt. Ist das nicht das, was Jesus tun möchte? Mit dir und mir? Dass wir zu ihm kommen als so ein rostiger Nagel. Er nimmt uns. Er klopft ein bisschen dran. Er schleift ein bisschen. Und dann, was will er? Er will sein Bild aufhängen auf uns. Für viele ist Gott keine Wirklichkeit, weil sie ihn nicht sehen können. Wie Gott ist, zeigt uns Jesus, der Charakter Gottes, das Wort Gottes. Und wie Jesus war und ist, erkennen wir in der Heiligen Schrift. In der Natur zeigt uns Gott seine Hände, in Jesus sein Herz. Wir werden 50%, 100%, tu einfach das, was er dir sagt. Und er wird Wirklichkeit. Je mehr du dich mit Jesus beschäftigst, wirst du Gott besser kennen, lernen und er wird dich verändern. Und ich möchte mit dem Text aus Hiob 22, 21 aufrufen. Da steht drin, befreunde dich an mit dem Herrn. Ein Anruf, Aufruf an alle Menschen. Befreunde dich an mit dem Herrn. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, du möchtest alle Menschen erlösen, zur Erkenntnis führen. Und die willig sind, sich führen zu lassen, dass sie in die Natur gucken, möchtest du ihnen zeigen, dass du alles geschaffen hast, dass ein Werkmeister da ist und dass wir ihn am besten kennenlernen können durch sein Wort, durch Jesus Christus, wenn wir ihn anschauen. Herr, du möchtest Menschen in die ewige Heimat führen, in das ewige Reich. Das ist das Ziel, warum du die Bibel, warum du Jesus in die Welt gesandt hast. Wenn Menschen hier sind, Herr, die dich noch nicht kennen, gib ihnen Mut, dass sie es wagen, von dir geführt zu werden. Dass wir das einfach nur tun, was du sagst, auf dich einlassen. Und wenn du dich dann nicht offenbarst, dann ist die Sache klar. Aber du wirst dich offenbaren, so hast du es versprochen. Lass niemand, der hier ist, dieses Ziel der ewigen Heimat, Herr, letzten Endes nicht erreichen, sondern wir sollten alle das Ziel erreichen. Hilf uns dabei. Gib uns die Freude des Glaubens und des Erlöstseins. Und der Sabbattag, Herr, dient auch dazu, dass wir darüber nachdenken, wie wunderbar du alles geschaffen hast, als Gedenktag. Und gib uns Frieden und Freude noch an diesem Tag und ein Zusammenkommen miteinander, vor allem zu dir, dass wir dich erleben. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.